Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Erklärbild hier von Skyguide Aviation. Mein Name ist Sebastian, ausgebildeter Verkehrsbild und ehemaliger Bundespolizist. Und heute betreten wir juristisches und psychologisches Neuland in 10.000 Metern Höhe. Was passiert, wenn an Bord eines Flugzeugs weit weg von jeder Polizeistation und jedem Gerichtssaal ein Verbrechen geschieht? Ein Diebstahl, eine Körperverletzung, eine ernsthafte Bedrohung. Ist der Luftraum ein rechtsfreier Raum? Wer hat es sagen? Und welche Gesetze gelten eigentlich, wenn man die Hoheitsgebiete von Ländern im Minutentakt überfliegt? Diese Fragen sind nicht nur theoretisch, sie sind der Kern des internationalen Luftrechts und eine der größten Herausforderungen für jede Flugzeugbesatzung. Als Pilot und als Ex-Bundespolizist werde ich euch heute durch diese komplexe, aber extrem faszinierende Thema führen. Wir werden die überraschenden Befugnisse eines Flugkapitäns beleuchten und klären, warum er an Bord mehr ist als nur ein Chauffeur. Und macht euch bereit für eine Episode, die die Grenzen von Recht, Autorität und Verantwortung neu definiert. Zuallererst die wichtigste Klarstellung für heute in diesem Podcast. Der Luftraum ist kein rechtsfreier Raum. Das zentrale Regelwerk, das hier greift, ist das sogenannte Tokio-Abkommen von 1963. Dieses internationale Abkommen von fast allen Staaten der Welt ratifiziert, legt fest, wer die Gerichtsbarkeit über Straftaten hat, die an Bord eines Zivilluftfahrzeugs während des Fluges begangen werden. Wichtig ist, Zivilluftfahrzeug. Wir reden hier nicht von irgendwelchen militärischen Luftfahrzeugen. Die Kernregel lautet, primär zuständig ist der Staat, in dem das Flugzeug registriert ist. Wenn ihr also mit einer Lufthansa-Maschine mit deutscher Kennung von New York nach Singapur fliegt und über dem Indischen Ozean eine Straftat geschieht, gilt deutsches Recht und deutsche Gerichte sind zuständig. Das schafft eine klare rechtliche Basis, egal wo auf der Welt sich das Flugzeug gerade befindet. Das Gleiche ist natürlich, wenn jetzt wie das ja heutzutage üblich ist, bei einer Condor, bei einer Eurowings, wenn eine andere Airline oder ein anderes Unternehmen, wo das Flugzeug nicht in Deutschland registriert ist, sondern zum Beispiel, was haben wir, Ungarn oder sowas, dann ist ungarisches Recht primär verantwortlich. Das ganze Tokio-Abkommen geht aber noch ein Stück weiter. Es gibt auch dem Staat, in dem das Flugzeug landet, unter bestimmten Umständen das Recht, seine Gerichtsbarkeit auszuüben, zum Beispiel, wenn die Straftat Auswirkungen auf sein Hoheitsgebiet hat oder ein eigener Staatsbürger Opfer oder Täter ist. Es ist ein komplexes juristisches Geflecht, das sicherstellt, dass Verbrechen in der Luft nicht ungestraft bleiben. Jetzt kommt allerdings der entscheidende Punkt. Denn das Tokio-Abkommen legt zwar grundsätzlich das so fest. Es verleiht gleichzeitig aber auch dem Flugzeugkommandanten, also dem Kapitän mit 4 Streifen, außergewöhnliche Befugnisse, um die Sicherheit und Ordnung an Bord aufrechtzuerhalten. Sobald die Türen geschlossen sind, ist der Kapitän die höchste Autorität und die höchste Gewalt an Bord eines zivilen Luftfahrzeugs. Er ist quasi der verlängerte Arm eines Staates, des Gesetzes, wenn man es so ausdrücken möchte. Aber was bedeutet das jetzt konkret? Also, der Flugkapitän hat das Recht, angemessene Maßnahmen einschließlich Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, wenn er vernünftigen Grund zur Annahme hat, dass eine Person eine Straftat an Bord begangen hat oder begehen wird, beziehungsweise reden wir auch von den klassischen ja, Passagieren, die randalieren an Bord. Kommen wir mal zu dem, ja, zu dem wichtigsten Punkt, also der Freiheitsberaubung, der Fesselung. Der Kapitän kann die Crew anweisen, einen Passagier zu fesseln, wenn dieser eine Gefahr für sich oder für andere darstellt. Und dafür gibt es an Bord spezielle Hand- und Fußfesseln, die oft wie stabile, ja, Kabelbinder aussehen. Also wir haben jetzt nicht klassische Handschellen an Bord. Dann Thema Sicherstellung von Beweismitteln. Er kann Gegenstände sicherstellen, die als Beweismittel dienen könnten. Und er ist weisungsbefugt, wie man das im Polizeijargon sagt. Er kann andere Passagiere anweisen, bei der Überwältigung einer Person zu helfen, wenn es die Situation erfordert. Diese Befugnisse sind nicht willkürlich, sie dienen ausschließlich dem Zweck, die Sicherheit des Fluges und der Person an Bord zu gewährleisten. Der Kapitän agiert hier nicht als Richter, der Schuld oder Unschuld feststellt, er agiert mehr als, ja, Sicherheitsoffizier, der eine akute Bedrohung neutralisiert, bis das Flugzeug wieder sicher am Boden angekommen ist und die zuständigen Behörden übernehmen können. Jetzt sagen natürlich auch viele, okay, Fesselung, der Kapitän kann das anordnen. Also bei der Polizei, es ist ja eine definitive eine Freiheitsberaubung. Also man schränkt ja die Person durch eine Fesselung komplett in seiner Freiheit ein. Die Person kann nicht mehr selbstständig und aus eigenem Willen sich irgendwo hinbewegen oder irgendwas tun, sondern es wird gefesselt. Das heißt, man muss sich als Kapitän natürlich auch Gedanken drüber machen, macht es in dem Moment überhaupt Sinn? Ja, also nur weil jetzt einer rumpöbelt, wird er nicht gleich gefesselt, sondern man muss ja auch die ganze Situation, ne? Also wie entwickelt sich das? Ne? Bekommt die Kabine das in den Griff und sagt, jetzt beruhigen Sie sich doch mal und so weiter und so fort. Ne? Wir reden eher davon, wenn eine Person wirklich übergriffig wird. Es gab ja vor ein paar Wochen, oder ist es schon Monate her, ich weiß nicht mal, gab es ja einen Angriff eines Passagiers mit einem Messer, das er an Bord bekommen hat zum Essen, auf einen Passagier neben ihm in der Sitzreihe. Das konnte zum Glück frühzeitig unterbunden werden, sodass die Person jetzt nicht tödlich verletzt wurde. Und das ist natürlich dann auch so ein Moment, Messer abnehmen, ja, fixieren bzw. fesseln, ja, weil man weiß ja nie, was denn der Grund ist. Ist die Person sturzbetrunken? Gut, das könnte man noch riechen. Vielleicht unter Drogeneinfluss, ist er psychisch krank und so weiter. Aber er ist insbesondere in dem Moment die Gefahr für andere Personen. Um jetzt so den Kreis so ein bisschen zu schließen. Also gerade aus meiner Erfahrung bei der Bundespolizei weiß ich, dass solche Befugnisse, jemand fesseln zu können zum Beispiel, eine immense Verantwortung mit sich bringt. Das Schlüsselwort im Abkommen ist angemessene Maßnahmen. Also Verhältnismäßigkeit ist alles, so wie bei der Polizei, egal ob Landespolizei oder Bundespolizei. Es ist ja immer eine Verhältnismäßigkeit zu überprüfen. Gut, in der Ausbildung oder auch in eventuell späteren Berichten geht man dazu über, dass man sagt, okay, ich prüfe die Verhältnismäßigkeit, ne, ausführlich. Aber in der Situation musst du für dich entscheiden, ist das, was ich jetzt mache, verhältnismäßig? So. Und eine Person zu fesseln, ist die Ultima Ratio, also die letzte Maßnahme, wenn alles andere versagt. Davor steht immer der Versuch der Deeskalation, logischerweise. Die Flugbegleiter sind intensiv in Deeskalationstechniken geschult. Wie spricht man zum Beispiel eine aggressive, alkoholisierte oder auch panische Person an? Wie erkennt man die Anzeichen einer Eskalation, bevor sie überhaupt stattfindet? Das heißt, Kommunikation ist hier das A und O. Eine ruhige, aber bestimmte Ansprache, aktives Zuhören und das Aufzeigen von Konsequenzen sind die ersten Werkzeuge. Was auch gerne von Notärztinnen und Notärzten verwendet wird, ist, man versucht eine Person, die jetzt gerade völlig aufgebracht ist, so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen, also Verständnis zeigen, zuhören, aktiv zuhören, darauf eingehen, was eine Person sagt und immer ganz, ganz wichtig, eine ruhige Stimme, Denn das Erste, was man auch bei der Polizei, also was wir bei der Bundespolizei auch gelernt haben, wenn du eine aggressive Person dir gegenüber hast, ist erstmal ganz niedrigschwellig anfangen und dann kannst du immer ein paar Stufen nach oben gehen von der Aggressivität in der Stimme, von der Ansprache, von der Lautstärke und so weiter. Weil wenn du schon ganz weit oben anfängst, also richtig laut und aggressiv, du kannst nicht mehr zurück, aber nach oben kannst du immer. Dann ganz, ganz wichtig und gar nicht zu unterschätzen, ist eine Teamtaktik. Also die Crew agiert als Team. Eine Person spricht, nicht alle, eine Person spricht, die anderen sichern und beobachten die Umgebung. Was auch ganz, ganz wichtig ist, wenn du zum Beispiel auf Streife bist und du hast jetzt so eine Person, dann kristallisiert sich oft sehr, sehr schnell raus, auf wen die Person dir gegenüber gut zu sprechen ist. Also oft ist es zum Beispiel so, dass es hängt von Kultur ab, es hängt davon ab, ob es eine Frau oder ein Mann ist, der einem gegenübersteht, von vielen Faktoren. Es kann sein, dass die Person dir gegenüber, zum Beispiel wenn du jetzt eine Kollegin dabei hast, dass der auf eine Frau wesentlich angenehmer und ruhiger reagiert, als wenn du als Mann mit ihm sprichst. Und dann ist oberstes Gebot, du hältst die Klappe als Mann und lässt dann deine Kollegin oder dann im Flugzeug die Frau mit der Person sprechen, weil wenn du schon merkst, dass die Person dir gegenüber, tatsächlich hätte ich fast polizeiliches Gegenüber gesagt, aber das ist in dem Fall nicht so, wenn die Person dir gegenüber kurz davor ist, so es fehlt nur noch so ein Tropfen zur völligen Eskalation, aber deine Kollegin neben dir, die Frau neben dir, hat einen super Draht zu der Person. Unabhängig, ob es jetzt ein Mann oder Frau ist oder Kultur oder was weiß ich, ja, dann hältst du einfach die Klappe. Weil wenn du merkst, dass wenn du irgendwas sagst, als Mann zum Beispiel, und du merkst, dass er dann jedes Mal aufgebracht ist und laut wird und so und sagt, du, von dir lasse ich mir gar nichts sagen, und bei der Frau neben dir oder bei der Kollegin neben dir eher so, ja, aber warum versteht, also so ein bisschen, ne, besser reagiert, dann lässt du deine Kollegin das machen und hältst die Klappe, weil du wirst das ganze Ding nur zum Eskalieren bringen. Und dann kommt natürlich, um jetzt wieder zurückzukommen, eine Abwägung kommt noch dazu. Das heißt, ist die Person eine Gefahr für den Flug oder einfach nur ein Ärgernis? Ein lauter, betrunkener Passagier wird anders behandelt als jemand, der aktiv gewalttätig wird. Die Entscheidung, wann die Schwelle von Deeskalation zur Zwangsmaßnahme überschritten wird, ist tatsächlich eine hochkomplexe Abwägung. Und hier trifft die juristische Befugnis des Kapitäns auf die psychologische und taktische Realität des Moments. Die Crew muss die Situation schnell und korrekt einschätzen und handeln, um eine Eskalation zu verhindern. Das sind genau die Fähigkeiten, die auch im polizeilichen Alltag entscheidend sind. Lagebeurteilung, Kommunikation und im Ernstfall der kontrollierte Einsatz von Zwang. Wenn wir dann am Boden angekommen sind, endet die Zuständigkeit des Kapitäns. Er hat die Pflicht, die zuständigen Behörden des Landes, in dem wir dann landen, über den Vorfall zu informieren. Und der oder die betroffene Passagierin, Passagier werden dann an die örtliche Polizei oder Grenzschutzbeamt übergeben. Hier beginnt der formelle juristische Prozess. Es werden Aussagen aufgenommen, Beweismittel gesichert und die Staatsanwaltschaft entscheidet über das weitere Vorgehen. Die Aufzeichnung der Crew und des Kapitäns sind dabei von entscheidender Bedeutung. Deshalb wird jeder Vorfall minutiös dokumentiert. Was ist wann passiert? Welche Maßnahmen wurden ergriffen? Wer waren die Zeugen? Für den Täter können die Konsequenzen gravierend sein, denn neben der strafrechtlichen Verfolgung drohen oft lebenslange Flugverbote bei der betreffenden Airline und massive zivilrechtliche Schadensersatzforderungen, zum Beispiel, wenn der Flug umgeleitet werden musste, weil da entstehen ja natürlich massive Kosten auch für eine Airline. Und dieses ganze System von klar definierten Zuständigkeiten, Befugnissen und Protokollen in der Luftfahrt ist ein perfektes Modell für effektive Governance in Unternehmen. Denn viele Firmen kämpfen mit unklaren Verantwortlichkeiten, Kompetenzgerangel und zögerlicher Entscheidungsfindung in Krisen. Das heißt, wichtig ist es, klare Befehlsketten zu haben, also sogenannte Chain of Command. So. Also wer hat in einer Krise das Sagen? Wer trifft die finale Entscheidung? Die Rolle des Flugkapitäns zeigt, wie wichtig eine eindeutig definierte Führungsrolle ist. Hat Ihr Unternehmen zum Beispiel einen klaren Plan für eine Datenpanne, einen Produktrückruf oder einen PR-Skandal? Oder wird im Chaos improvisiert? Dann kommt noch dazu, sind die Mitarbeiter an der Front, in Anführungszeichen, im Kundenservice, im Vertrieb, geschult, um mit schwierigen Situationen oder eskalierenden Kunden umzugehen? Deeskalation ist eine erlernbare Fähigkeit, die den Unterschied machen kann. Ein Unternehmen, das seine Governance und seine Krisenprotokolle nach der Klarheit und Konsequenz der Luftfahrt ausrichtet, ist widerstandsfähiger, entscheidungsfähiger und letztendlich erfolgreicher. Ihr seht also, der Luftraum ist weit davon entfernt, gesetzlos zu sein. Er unterliegt einem komplexen, aber funktionierenden System aus internationalen Abkommen und klaren Befugnissen, das Ordnung schafft, wo scheinbar Anarchie herrscht. Die Rolle des Flugkapitäns als höchste Autorität an Bord ist kein Relikt aus alten Zeiten, sondern eine Notwendigkeit, um die Sicherheit von hunderten Menschen zu garantieren. Es ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Recht, Verantwortung und professionelles Handeln ineinandergreifen, um selbst in den entlegensten Winkeln dieser Welt für Ordnung zu sorgen. Ja, das war's für heute von mir. Ich hoffe, dass dieser juristische Ausflug euch gefallen hat. Bleibt sicher, bleibt neugierig und wir hören uns in der nächsten Episode vom Erklärbär wieder. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch den Alltag. Ciao.